Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind mit uns und Gottes Wort kommen an diesem Sommeranfang, könnte man fast sagen. Ne? Ja, aber ist auch schön, mal ein bisschen warm. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir wollen miteinander Worte aus dem Wochenpsalm beten, dem Psalm 116. Und es ist auch der Psalm, den sicherlich Jesus auch immer wieder gebetet hat. Und als Jesus nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern hinaus an den Ölberg ging, hatten sie den Lobgesang gesungen und dazu gehörte auch dieser Psalm. Wir beten miteinander. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich gefangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von Sehen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils und des Herrn Namen anrufen. Ja, und das dürfen wir wissen, auch unser Herr lebt. Und deswegen singen wir jetzt noch ein Osterlied. Freut euch, das Grab ist leer, die Nummer 128. 182. Die Nummer 182. Freuet euch, das Grab ist leer.
Thank you.
Ja, ich möchte Sie auch noch ganz herzlich grüßen und einen Sack voll Grüße mitbringen von meinen lieben Seniorenschwestern in Königsfeld. Ganz besonders auch an die Schwestern im Weitblick drüben, die uns zugeschaltet sind, denen winke ich jetzt mal zu. Ja, die sitzen jetzt daheim und beten für die Bibelstunde. Ja, heute, der Sonntag hat ja einen wunderschönen Namen. Quasimodogeniti, wie die neugeborenen Kindlein, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich möchte jetzt noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der auferstandene Herr bist und dass du auch das letzte Wort sagen wirst über diesen Kosmos, über dieser Weltordnung, über allem Tohuwabohu unserer Tage. Danke, dass du zu deinem Ziel kommst, zu deiner Zeit und auf deine Weise. Und darüber loben wir dich und danken dir, dass du auch jetzt als der Auferstandene gegenwärtig bist und uns Gnade gibst zum Hören und zum Reden. Danke dafür. Amen. 8 Tage nach Ostern, nach der Auferstehung, fällt Ihnen ein Ereignis ein, das sich 8 Tage nach der Auferstehung zugetragen hat? Mit Thomas, ganz genau. Emmaus Jünger war noch am Auferstehungstag, jawohl. Der Thomas, der kam ja auch erst kürzlich mal in Zeit mit Gott und ich habe gedacht, oh Hilfe, dann wissen die ja schon alles. Aber ich möchte den Thomas ein bisschen breiter heute anschauen mit Ihnen. Der Jünger Thomas vor und nach Ostern. Der kriegt ja immer so ein bisschen einen Touch. Der ungläubige Thomas, so richtig sprichwörtlich, der Zweifler, der Skeptiker, all diese oberflächlichen Bezeichnungen verfehlen den Charakter des Thomas. Wir werden heute sehen in Johannes 11, merken wir, wie treu er war, bis zum Äußersten bereit. Und auch in Johannes 20 erleben wir ihn nüchtern und entschlossen. Wagen wir deshalb, sein Leben genauer zu betrachten und vielleicht auch eine vorschnelle Meinung über ihn zu korrigieren. Thomas, einer, der eine Erstbegegnung mit Jesus hatte. Wann begann seine Geschichte mit Jesus? In Lukas 3 und Markus 1 erfahren wir, dass Jesus etwa 30 Jahre alt war, als er öffentlich auftrat und zu lehren begann. Wann und wie Thomas ihn zum ersten Mal gehört hat, das wissen wir nicht. Aber Thomas horcht auf. Thomas ist hellwach für die Ereignisse seiner Zeit. Ob er wie die 4 Fischer vom See Genezareth zum Jordan kam, um diesen seltsamen Johannes, den Täufer, zu hören, diesen Wegweiser zu Jesus hin, der dann mit diesem Satz, siehe, das ist Gottes Lamm, Jesus eindeutig als Messias markierte. Auf jeden Fall nimmt Jesus die Botschaft von Jesus auf, nimmt Thomas die Botschaft von Jesus auf, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und er hält sich zu den Menschen um Jesus. Gerne wüssten wir mehr über ihn und über den Inhalt seiner Erstbegegnung mit Jesus. Die einzige Andeutung, die wir über seinen Namen hinaus
von ihm erfahren, ist in Johannes 11 Thomas, der auch Zwilling genannt wird. Johannes 11, 16. Hatte Thomas einen Zwillingsbruder? Wo war der dann? Wir wissen nichts von ihm. Trotzdem lässt sich Thomas nicht abhalten. Wer Thomas auf Jesus aufmerksam gemacht hat, war es der ehemalige Zöllner Levi Matthäus, neben dem wir seinen Namen in manchen Aufzählungen finden. Zu gerne wüssten wir mehr. Und doch wollen wir festhalten, jeder Jünger hat seine eigene Geschichte mit Jesus, auch jeder von uns. Im Psalm 4, Vers 4 heißt es, erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und vielleicht tut's auch immer wieder gut, wenn wir uns an unsere Erstbegegnung mit Jesus dankbar zurückerinnern. Oder auch Psalm 40, Vers 6, Herr mein Gott, groß sind die Wunder und die Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Thomas, einer, der eine Erstbegegnung mit Jesus hatte, aber zweitens auch Thomas, ein Erwählter und Gerufener. Aus der großen Schar derer, die Jesus zuhörten und seiner Botschaft mit Umkehr und Glauben antworteten, berief Jesus die Zahl der 12 Jünger. Er berief sie nach einer Nacht des Gebets. In Lukas 6 lesen wir davon. Thomas gehörte auch dazu. Vielleicht hatte Thomas nicht damit gerechnet, in diesen Zwölferkreis gewählt zu werden. Die Erwählung ging allein von Jesus aus. In Johannes 15, Vers 16 lesen wir den Satz von Jesus: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und in Johannes 17 kommt mehrmals die Bezeichnung, dass Jesus zum Vater sagt, die du mir aus der Welt heraus gegeben hast. Wie wird Jesus in jener Gebetsnacht vor der Berufung dieser 12 jeden einzelnen dieser Männer vor den Vater gestellt und über ihn gesprochen haben? Deshalb galt für jeden eine Gabe des Vaters an den Sohn. Vom Vater gegeben, das trifft auf jeden im Zwölferkreis zu. Und doch hatte auch jeder die Freiheit, diesen Ruf anzunehmen oder stehen zu bleiben. In Markus 3, Vers 13 kommt deutlich heraus, dass sie auf den Ruf reagierten. Da heißt es in Vers 13, sie gingen hin zu ihm. Sie leisteten seiner Auswahl und seinem Ruf Gehorsam. Thomas war auch zu ihm hingegangen. Thomas war in den Zwölferkreis eingestiegen. Thomas ein Geschenk des Vaters an den Sohn. In Markus 3, Vers 14 lesen wir, wozu er sie rief. Und er setzte die 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten. Beachten wir die Reihenfolge. Das Erste und Wichtigste, dass sie bei ihm sein sollten. Bei Jesus sein, in ständiger Lebensgemeinschaft mit ihm, das war das Erste und Höchste. Das hatte oberste Priorität und das wird auch immer wieder für uns das Wichtigste sein. Vor aller Aktivität kommt Einkehr, Hören, Stille, Sammlung. dass sie bei ihm wären. Das ermöglichte diese tiefe Prägung durch Jesus. Sie nehmen seine Art an im Denken, Reden und Handeln. Wir singen das manchmal so, ja, hoffentlich mit offenem Herzen. In Wort und Tat und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Ist auch immer wieder eine Frage für mich, für uns, ist das so? Thomas steigt ein in die Jüngerschule. Es folgten 3 Jahre, in denen Thomas mit Jesus erlebte. Eine reiche Zeit für hungrige Leute wie Thomas. In Johannes 1, Vers 16 steht der Satz: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Nehmen Sie das auch mit in die neue Woche. In Markus 2, Vers 19 wird es geschildert als eine hohe Zeit, als eine Hochzeitszeit. Wenn die Evangelien uns berichten, wie die Jünger von Jesus je zu zweit ausgesandt wurden und seine Kraft erlebten, immer war Thomas dabei. Alle Hochs und Tiefs erlebte er mit. Ob das der große Zulauf am See Genezareth war, man kann da ja so richtig von einem galiläischen Frühling reden. Markus 3 und Markus 6 zeigt uns den großen Zustrom. Manchmal hatten sie nicht einmal mehr Zeit zu essen. Lesen Sie es mal nach, Markus 3 und Markus 6. Aber dann kam auch jene Zeit, wo viele, die ihm zuhörten, sagten: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und die Konsequenz zogen und sich abwandten. Und Jesus wandte sich daraufhin dem Zwölferkreis zu und sagte jetzt aber nicht: Ihr aber, meine engsten Mitarbeiter, ihr werdet doch hoffentlich zur Stange halten. Nein, er stellt die 12 auch noch einmal in die größte Freiheit der Entscheidung. Wollt ihr auch weggehen? Und wir kennen die Antwort, die Simon Petrus gab: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auch Thomas war geblieben. Thomas gehörte nicht zu denen, die zurückwichen. Für Thomas war es in den 3 Jahren in der Jüngerschule eine besondere Hilfe, dass er anstehende Fragen nicht unterdrücken oder selbst verarbeiten musste. Die Jünger durften mit allen Fragen zu Jesus kommen. Jünger dürfen fragen, nur so ein paar Beispiele. Matthäus 13, 10, die Jünger traten zu ihm und sprachen: Herr, warum redest du zu uns in Gleichnissen? Und er antwortete ihnen und sprach. Oder Matthäus 17, 19, da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten: Herr, warum konnten wir nicht? Und er antwortete ihnen. Matthäus 19, 25, die Jünger hörten das, entsetzten sich und sprachen: Herr, wer kann dann selig werden? Sie merken, sie rückten mit ihren Fragen heraus. Sie durften in einem offenen Frage- und Antwortverhältnis zu Jesus stehen. Manchmal heißt es, als sie allein waren, fragten sie ihn. Und sofort war er für sie bereit. So dürfen auch wir innerlich zu Jesus treten und fragen, wenn wir erschüttert, wenn wir ratlos, hilflos sind oder nicht weiter wissen. Wie vertraut waren sie mit ihm? In dieser Zeit gab es manche Glaubenslektion zu lernen. Markus 4 und Markus 8 gibt uns da Aufschluss. Da fragt Jesus: Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Das fragt er seine Jünger. Oder Markus 8: Versteht ihr denn immer noch nicht? Begreift ihr denn noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Fragen von Jesus an seine Jünger. Mit dem Glauben muss Thomas auch besondere Schwierigkeiten gehabt haben. Mehr und mehr fielen auch dunkle Schatten auf den Weg des Meisters. Und er sprach von Leiden, Sterben und Auferstehen. Sie kennen ja alle das großartige Kapitel in Johannes 10 vom guten Hirten. Aber wenn Sie da weiterlesen, dann erfahren wir, wie sich die Situation danach zugespitzt hat. Ich lese aus Johannes 10, Vers 31. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Oder Vers 39, da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen, aber er entwich ihren Händen. Vers 40, dann ging er wieder fort auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und das ist die Ausgangssituation vor der Nachricht, dass Lazarus krank geworden ist. Und da erleben wir nun den Thomas noch einmal ganz besonders. Dort auf der anderen Seite des Jordan erfährt Jesus von der Erkrankung des Lazarus. Und als er davon hört, da heißt es, er blieb noch 2 Tage dort. Und dann sagt er zu den Jüngern: Lasst uns hinübergehen, wieder über den Jordan, in das gefährliche Judäa. Und jetzt widersprechen seine Jünger, Vers 8. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin? Ich lese jetzt noch ab Vers 11. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, so wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie aber meinten, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte er ihnen frei heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas klingt hier resigniert, down. Und doch wissen wir, seine Bedenken sind nicht aus der Luft gegriffen. Und doch, die Liebe zu Jesus war in Thomas so lebendig, dass er nichts anderes wollte, als mit Jesus gehen, auch wenn dieses mit Jesus gehen den Tod als letzte Konsequenz haben könnte. Bewegende Liebe und Treue, bereit bis zum Äußersten. Jesus hatte wohl auch gerade Thomas im Auge, als er sagte: Ich bin froh, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Er möchte, dass gerade seine Jünger seine Macht über den Tod erleben, damit sie glauben lernen, gerade jetzt auch so kurz vor seinem eigenen Tod und seiner Auferstehung. Und so wie Jesus Simon Petrus vorbereitet hatte in Lukas 22, Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. So wollte Jesus auch Thomas vorbereiten, ihm Glaubenshilfe geben. Beide haben versagt, aber beide erfuhren auch Vergebung. Beide wurden wieder aufgenommen in den Dienst. Und ich denke, hier machen wir jetzt einen kleinen Einschnitt, bevor wir zu den Haupterfahrungen des Thomas kommen, die dann sehr dicht hintereinander kommen, und singen dieses Lied 422. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. 422. Wir kommen zu Thomas beim letzten Abendessen in Johannes 14. Ich lese die Verse 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, können wir jetzt miteinander sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Thomas kann sich nicht über die Aussicht auf die himmlischen Wohnungen freuen. Er hört nur das Abschiedswort Und jetzt verschweigt er auch hier seine Frage nicht und kommt heraus: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus nimmt seinen Thomas ganz ernst. Er kennt die tiefen Fragen dieses Jüngers. Und deshalb gibt er diese kostbare Antwort mit diesem Ich Bin-Wort. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir können nur sagen, danke Thomas für deine Frage, die diese Antwort hervorbrachte. Dann kommt die direkte Passionszeit. Wo war Thomas? Wir lesen von der gesamten Jüngergruppe in Markus 14, Vers 50, da verließen ihn alle und flohen. Auch Thomas war geflohen bei der Gefangennahme. Auch Thomas führte nicht aus, was er noch in Johannes 11 gewollt hatte. Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Wir finden Thomas nicht unter dem Kreuz. Später jedoch weiß er sehr genau, was mit Jesus geschehen war. Die Nägelmale an seinen Händen, die Wunde an seiner Seite standen Thomas deutlich vor Augen. Gehörte Thomas zu denen, die von ferne, vielleicht von der Stadtmauer aus zuschauten? In Lukas 23, Vers 49 lesen wir: Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren und sahen das alles. Und jetzt machen wir einen großen Sprung zum Auferstehungstag. Thomas nach der Auferstehung, und wir kommen zu Johannes 20. Johannes 20, ich lese mal ab Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, war einer der zwölf. Er war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Die Ereignisse an jenem Auferstehungstag hatten sich ja geradezu überschlagen. Frühen Morgen das Erdbeben, der weggerollte Stein, die im Schock vom Grab fliehende Maria Magdalena, Petrus und Johannes am, ja sogar im leeren Grab, die Begegnung von Maria Magdalena mit dem Auferstandenen. Und dann ging diese Maria Magdalena zu den Jüngern und verkündigt ihnen: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Johannes 20, Vers 18. Und in Lukas 24 wird uns die Reaktion der Jünger beschrieben. Lukas 24, Vers 11. Als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie es nicht und meinten, es wären Märlein. Alle Jünger glaubten der herrlichen Auferstehungsbotschaft von Maria Magdalena nicht. Darin waren sie nicht anders als Thomas. Aber bei Thomas war doch etwas anders. Thomas hatte sich isoliert. Thomas war in seiner Trauer weggelaufen. Er trauerte nicht nur, er distanzierte sich von den anderen in seinem Zweifel, sodass er nicht zur Stelle war, als Jesus am Auferstehungstag durch die verschlossenen Türen zu den Jüngern trat und zu ihnen sprach: Friede sei mit euch. Johannes 20, Vers 21. Da steht dahinter, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Distanzierung Isolation ist gefährlich. Und jetzt sehen wir was ganz Schönes in der Jüngergruppe. Aufeinander achten. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Sie gingen ihm also nach. Sie haben ihn aufgesucht. Sie haben auch gewusst, wo er war. Auch erstaunlich, ja? Sie wussten, wo sie ihn finden konnten. Sie haben nicht nur registriert, der fehlt. Wie wir das manchmal auch machen, die war jetzt schon lange nicht mehr in der Bibelstunde. Die fehlt halt. Nein, sie stiegen ihm nach. Sie machten sich die Mühe, ihn aufzusuchen, so wie es später im Hebräerbrief heißt, Hebräer 10, 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht haben, uns gegenseitig anzureizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das praktiziert die Jüngergruppe. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Aber es kommt zu einem Einwand. Wir haben den Herrn gesehen, das ist der frohmachende Grundton, doch Thomas hält an seiner tiefen Traurigkeit fest. Er aber sprach zu ihnen, Johannes 20, Vers 25, er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Das ist der große Unterschied zwischen der Jüngergruppe und Thomas. Hier die frohen Auferstehungszeugen: Wir haben gesehen. Dort der so eine Erfahrung noch nicht gemacht hat. Hier die Sehenden, dort der es noch nicht gesehen hat. Hier die Glaubenserfahrenen, dort der das noch nicht erfahren hat. Ähnliche Unterschiede werden wir auch in unseren Gemeinden immer wieder erleben. Halten wir sie aus? Thomas stellt hier eine Bedingung: Wenn ich nicht. Thomas hat von den Jüngern erfahren, dass er ihnen seine Hände und seine Seite gezeigt hat. Thomas will dasselbe erfahren wie er. Ja, er will sogar seine Hände hineinlegen, sehen und fühlen. Thomas begegnet uns hier als nüchterner und entschlossener Mann. Adolf Schlatter sagt: Aber der Widerspruch des Thomas hebt ihre Gemeinschaft mit ihm nicht auf. Sie ertragen ihn, sie hoffen für ihn. Haben wir Hoffnung füreinander, auch wenn einer schon lange nicht mehr da war? Gemeinschaft ist wohl hilfreich, aber entscheidend ist die persönliche Begegnung. Und zu der kommen wir jetzt. Johannes 20, Vers 26 und 27. Und nach 8 Tagen. Also genau so wie heute, 8 Tage nach dem Auferstehungstag, waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her. Sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Etwas hat sich verändert. Etwas war besser geworden. Thomas war bei den Jüngern. Sie halten den Zweifler aus. Erstaunlich auch, dass Jesus dem Thomas nicht in der Isolation begegnet ist, sondern in der Gemeinschaft. Ist fast so, wie wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und so weiter und in der Gemeinschaft. Jesus erscheint durch die verschlossenen Türen hindurch und spricht den Friedensgruß. Und dann folgt die ganz persönliche Hinwendung zu Thomas. Jesus weiß um die Glaubenshindernisse dieses Jüngers. Und Jesus sagt genau das, was Thomas zur Bedingung gemacht hat. Woher weiß er das? Zwischen den beiden Erscheinungen ist uns keine weitere berichtet. Er weiß es durch den Geist Gottes. Dr. Gerhard Meyer sagt, wir haben hier im Kleinen ein ganz schönes Bild davon, wie der Herr die Gedanken und Gebete der Seinen kennt. Nehmen Sie es auch mit in die neue Woche. Jesus wiederholt fast wörtlich, was Thomas in Vers 25 ausgesprochen hatte. Lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände und komm mit deiner Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das Größte dabei ist, dass Jesus von sich aus den Wunsch des Thomas erfüllt. Thomas hat an diesem Abend noch kein Wort gesagt. So wichtig ist es für Jesus, dass Thomas zum Glauben durchbricht. Johannes 20, Vers 27 gehört zu den liebevollsten Sätzen im Neuen Testament. Anstatt Thomas zu schelten oder ihm irgendwie anders zu begegnen, kommt Jesus so barmherzig auf ihn zu. Pfarrer Walter Lüthi sagt, Jesus geht auf die besondere Art und auf die persönlichen Schwierigkeiten des Thomas hilfreich und geduldig ein. Wie verschieden sind die Jünger doch, und der Herr lässt jeden so gelten, einen jeden in seiner Art und behandelt sie individuell. Johannes darf schon beim ersten Augenschein hin, den er vom leeren Grab genommen hat, eine Glaubensahnung haben. Petrus muss ins Grab gehen und alles genau anfassen. Und Thomas meint handgreifliche Beweise haben zu müssen, bevor er glauben kann. Und Jesus erkennt diese Not und geht darauf ein. Kommen wir zum Durchbruch, Vers 28. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Es ist ein richtiges Glaubensbekenntnis. Ist Ihnen aufgefallen, der muss jetzt gar nicht mehr seine Hand da reinlegen und die Wundmale betasten? Er ist überwunden. Knapp und ungeheuer wuchtig stößt er hervor. Mein Herr und mein Gott. Herr und Gott stehen im Alten Testament ganz oft zusammen. Ich habe Ihnen da nur so ein paar Stellen. 2. Samuel 7, 28. Nun, Herr, Herr, du bist Gott. Oder Psalm 30, 3. Herr, mein Gott, als ich zu dir schrie. Jeremia 31, 18. Denn du, Herr, bist mein Gott. Thomas sagt das nicht allgemein, sondern ganz persönlich. Mein Herr und mein Gott. Ein ganz persönliches Glaubensbekenntnis. Übrigens, dieses Glaubensbekenntnis schließt die Reihe der Glaubensbekenntnisse im Johannesevangelium ab. Es wäre eine schöne Aufgabe, die mal zu suchen. ab Johannes 1, ab Johannes dem Täufer, über einen Nathanael, einen Nikodemus und so weiter, bis hin zu Thomas. Doch Jesus hat noch ein ganz liebevolles, zurechtweisendes Wort für Thomas. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas, weil du gesehen hast, hast du Glauben gefasst. Vers 29 spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist der Weg in der ganzen Apostelgeschichte. Aufs Wort der Predigt hin zu glauben. Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Predigt. Oder 2. Korinther 5, 7, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Oder wir sind ja gerade im Petrusbrief mit Zeit mit Gott. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Wir haben hier eine echte Seligpreisung für die, die nicht sehen und doch glauben. Die gilt auch uns. Noch ein ganz kurzer Schluss. Wir finden den Thomas noch einmal mit 6 anderen Jüngern am See Genezareth. Johannes 21. Thomas hat seine Lektion gelernt. Thomas war in der Gemeinschaft mit den anderen geblieben. Auch in den folgenden 40 Tagen, die Sie vorher erwähnt haben, hat er die Gemeinschaft mit den anderen gesucht und ausgehalten. Und so erlebt auch Thomas diese Nacht und diesen unvergesslichen Morgen mit. Er hört, wie Simon Petrus das Warten nicht mehr aushält und sagt: Ich will fischen gehen. Und er und die anderen schließen sich an: So wollen wir mit dir gehen. Und er erlebt die Nacht des erfolglosen Abmühens und diese Gestalt am Ufer, die fragt: Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Nein. Und sie werfen das Netz aus, 153 Fische. Es ist der Herr. Und der Petrus will nichts wie zu ihm hin. Und auch ein Thomas darf sehen, dass ein Frühstück vorbereitet ist, wie auch hier immer wieder donnerstags, ja. Alles vorbereitet. Eine letzte Erwähnung: Thomas zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, nach der Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, wird er noch einmal erwähnt, Apostelgeschichte 1, 13, als sie vom Ölberg zurückkommen nach Jerusalem, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Thomas ist mit dabei und so hat er auch Pfingsten erlebt. Thomas soll später nach Osten gewandert sein, nach Persien und Indien. Die Kirche der indischen Thomas-Christen hat ihren Ursprung bei ihm. Ein Lebensbild, das eine ungeheure Spannung beinhaltet, aber einer, der treu geblieben ist und Glauben gehalten hat. Ich muss Ihnen gestehen, bis gestern Abend war ich mir nicht klar über das Schlusslied. Und dann hat eine unserer Schwestern, 88-jährig, gestern Abend sich das Lied gewünscht: Glauben heißt Vertrauen. Und das werden wir nachher noch singen, aber zuvor möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir so, dass du einen Thomas ausgehalten hast und dass ein Thomas treu geblieben ist, dass er seine Lektionen gelernt hat. Und so wollen auch wir unsere Lektionen in deiner Nachfolge lernen, Stück für Stück. Und vor allem immer wieder bei dir sein, bevor wir uns in unserem Alltag verlieren. Und danke, dass auch unser Alltag von deiner Gegenwart durchzogen und geheiligt sein darf. So geh auch mit uns in diese neue Woche und halt uns ganz nah bei dir. Amen. Eine gesegnete neue Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.